Sie hören SBS German.
Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch, mit uns zu sprechen.
Problem.
Vielen Dank, Herr Fritsch. Was macht für Sie Giacomo Puccini als Person und vor allem natürlich als Künstler so faszinierend?
Puccini ist ja ohne Zweifel einer der ganz großen und ganz wichtigen Komponisten in der Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts. Und mit seiner Oper Tosca, die 1900 uraufgeführt worden ist, hat er ein Meilensteinwerk für das Opernrepertoire geschaffen.
Ja.
Es gibt wohl kaum ein Werk, welches mehr bekannt und beliebter ist als Tosca. Natürlich seine beiden anderen großartigen Opern, La Bohème und Butterfly, in ganz ähnlicher Weise. Und wir gedenken Puccini in diesem Jahr besonders, weil er vor 100 Jahren gestorben ist. Und so sind also die Opernhäuser der Welt damit beschäftigt, nicht nur die zentralen Opern von ihm, also wie Bohème, Tosca und Butterfly, aufzuführen, sondern auch die etwas weniger bekannten, aber gar nicht weniger schönen oder aufregenden wie Manon Lescaut oder Il Trittico.
Ja.
Und natürlich Turandot, seine letzte Oper, ist ja auch sein ein Publikumsrenner, wenn man so möchte. Was fasziniert uns an Puccini? Puccini gehört zu der Generation der Veristen, also die haben Opern geschrieben, die man in dem Stil des Verismo einordnet, und das kommt von dem Wort Wahrhaftigkeit.
Ja.
Ja. Verity, Wahrhaftigkeit. Und sein Bestreben war es halt, keine Kunstfiguren auf die Bühne zu stellen, sondern Menschen aus dem richtigen Leben, mit denen sich das Publikum identifizieren kann. Das ist in La Bohème so, das sind vier arme Studenten, deren Geschichte in dieser Oper erzählt wird. Hier in Tosca ist es eine Sängerin, ein Maler und ein Polizeioffizier oder ein Polizeichef von Rom. Und diese Geschichte ist in eine tatsächliche historische Zeit gesetzt. Es spielt in 1800, und der Konflikt zwischen Napoleons fortschrittlichen Ideen und den rückschrittlichen Ideen der italienischen oder der, in dem Falle der römischen Regierung, des Palter Fernando und der Cavaradossi, der Maler, ist also ein Vertreter des fortschrittlichen Gedankenguts, und der Scarpia, der Polizist, Police Officer, ist rückschrittlich und ein Demagoge. Und alles dreht sich um die Frau Tosca, die Geliebte des Cavaradossi ist und auf die der Polizeischurke scharf ist. So, das mal ganz
schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist gut.
Ja, und zwischen diesen drei Leuten entwickelt sich das Drama im historischen Hintergrund. Aber wenn man den Hintergrund weglässt, ist es nicht weniger aufregend, nicht weniger mitreißend, weil es geht um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Gefühle wie Eifersucht, Liebe, Gewalt, Manipulation, und das sind Dinge, die zutiefst menschlich sind und in jeder Zeit vorkommen.
Ja, Sie haben eben schon die anderen Meisterwerke, La Bohème und Madame Butterfly, angesprochen, die ja immer zusammen zu nennen sind, so diese drei großen Opern, die Puccini, oder Werke, die Puccini verfasst hat. Welche Bedeutung hat denn das Werk in seinem Gesamtschaffen? Also jetzt gerade Tosca, Sie haben es eben schon angesprochen, aber das würde mich wirklich interessieren. Und was macht die Oper, also diese Oper, bis heute so populär im Vergleich zu anderen Werken?
Ich glaube, es ist das unerbittliche Drama, welches sich mit den ersten Takten entfaltet und welches, wo keine Zeit vergeudet wird. Im Grunde genommen ist es in Realzeit, jeder Akt findet in Realzeit statt. Man könnte das auch in einem Schauspiel als Schauspiel sehen. Übrigens, es war ein Schauspiel vorher. Puccini hat es als Schauspiel, sei ein französischer Schriftsteller, als Schauspiel, ich glaube 1885 oder so, herausgebracht. Und Puccini hat es gesehen und hat gesagt, das ist eine Oper. Daraus mache ich eine Oper.
Wow.
Der Stoff war aber schon einem anderen Komponisten versprochen worden. Und so konnte er das nicht machen. Und der andere Komponist hat dann aber irgendwie ein bisschen kalte Füße bekommen und gesagt, naja, mach das doch nicht, das funktioniert nicht als Oper. Und in dem Moment, wo er das freigegeben hat, hat Puccini zugeschlagen und gesagt, also jetzt bekomme ich die Rechte, daraus eine Oper zu machen. Und er hatte den absolut sicheren Instinkt dafür. Und ich glaube, das macht die Oper so wie ein Thriller eigentlich.
Ja.
Man hat kaum Zeit, sich zurückzulehnen. Es gibt zwei Arien in dem ganzen Stück, die so mal einen Ruhepunkt darstellen. Die beide sind ganz bekannt. Jeder, der irgendwann mal Musik gehört hat, hat diese Arien gehört und wird sie wiedererkennen. Ja, das ist die von Tosca, wie sie darte im zweiten Akt, und Cavaradossis Arie, wenn er da auf der Engelsburg angekettet ist im dritten Akt, Elegem an der Stelle. Mal so kurze Ruhepunkte in dem Drama, aber ansonsten entwickelt sich das wie in einem Film eigentlich. Und Puccini hat auch eine Musik geschrieben, die das Drama unglaublich treibt und auch beschreibt. Und ich würde sagen, ein blinder Mensch kann das Drama verstehen, nur mit dem Hören der Musik.
Herr Fritsch, Puccini ist ja einer der bedeutendsten Komponisten der italienischen Oper. Welchen Platz nimmt aber seine Musik in der italienischen Oper ein? Also vor allem auch mit Blick auf andere Zeitgenossen wie beispielsweise Giuseppe Verdi.
Da gibt es keinen Unterschied in der Wertung. Verdi hat für die italienische Oper unglaublich viel getan und mit seinen 34 Opern natürlich auch ein Repertoire geschaffen, ohne dass die Opernhäuser nicht existieren könnten. Mhm. Ja, wenn man an die frühe Trilogie wie La Traviata und an Rigoletto und Trovatore denkt, bis hin zu den späteren Opern wie Otello und Falstaff und dazwischen meisterhafte Don Carlos und Simon Boccanegra und die frühen Opern. Also das, da ist natürlich eine andere Zahl von Werken da, von Verdi. Bei Puccini sieht das Oeuvre nicht ganz so groß aus, aber die Wertigkeit steht der eines Verdi überhaupt nicht nach.
Ja.
Ja. Und ich meine, dann haben wir die anderen großartigen italienischen Komponisten wie Rossini, ja, und die den Belcanto entwickelt haben. Mhm. Ja, wie gesagt, die Opernwelt würde ohne die italienische Oper nicht existieren.
Die klassische Musik hat natürlich das Problem teilweise, dass natürlich diese Stücke, diese Partien ja wirklich sehr, sehr lange aufgeführt werden. Und dementsprechend gibt es natürlich eine ganze Schar über Jahrzehnte, über Jahrhunderte an Menschen, die ihre Meinungen zu den Stücken, zu den Werken haben, natürlich auch zu den Interpretationen. Also dieser Kampf zwischen auch Puristen versus Modernisten, würde ich jetzt einfach mal so formulieren, der ist ja auch nicht neu. Welche grundlegenden Veränderungen in der Klassik, natürlich mit Blick auf Opern, sehen Sie über die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber vielleicht speziell über die letzten Jahre? Also welche Ideen und Trends sind Ihrer Meinung nach sehr begrüßenswert und wo entfernt man sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr von den Wurzeln? Wie früh stehen Sie?
Naja, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich in die ersten 30 Jahre, also komplett meiner Laufbahn in Deutschland erlebt habe, in Opernhäusern die ersten 10 Jahre in Ostdeutschland, wo so eine kleine, sehr starke Tradition der sagen wir mal, wahrhaftigen Operninszenierung gab von Walter Felsenstein, und die haben sie auch am Herz geführt. Und dann, als die Wende kam und ich in den ehemaligen Westen gegangen bin, erst nach Hannover und dann nach Freiburg und dann nach Nürnberg, dann nach Graz, habe ich natürlich die Entwicklung der sozusagen modernen Inszenierungen selbst erlebt und mit vielen Regisseuren gearbeitet und auch Inszenierungen miterlebt, wo Regisseure eben ein Konzept hatten, die sagen, wir können das nicht alles Wort für Wort nehmen. Wir kennen das Stück Figaros Hochzeit oder die Zauberflöte oder La Traviata. Wir müssen das neu denken, neu sehen, neu gestalten, um die Oper aus dem Museum in das Heute zu holen.
Ja.
Und das funktioniert manchmal und manchmal geht es völlig daneben. Ja, also ich habe von Inszenierung gehört, von einer Zauberflöte, wo am Ende die Pamina alle erschießt mit der Maschinenpistole.
Ja.
Und das hat dann mit dem eigentlichen Stück von Mozart gar nichts mehr zu tun. Und das ist ganz schwierig, generell zu beurteilen oder generell da eine Meinung zu entwickeln. Ich bin absolut überzeugt, dass die Oper, wenn sie überleben soll, nicht im Museum bleiben darf, sondern sie muss uns was angehen, sie muss das Publikum ergreifen und hier muss ich kurz eine Klammer einfügen.
Ja, klar.
Wir leben da wir in einer Welt leben, wo die Realität nicht unbedingt erfreulich ist, politisch, sozial, weltpolitisch, ist kein Wunder, dass Fernsehserien in Netflix, die eine Zeit heraufbeschwören, an dem Ende des 19. Jahrhunderts in irgendeinem großen Herrscherhaus in England, dass die so einen Erfolg haben, weil die führen uns irgendwie eine fast heile Welt vor, in der es viele kleine Probleme gibt und Spannungen zwischen den Leuten und das macht die ganze Sache spannend. Aber eigentlich sieht es alles aus, als ob das die Welt noch heil war.
Ja, und auch entschleunigt. Ich glaube, diese Entschleunigung ist auch das, wonach sich Menschen sehnen in der heutigen Welt,
absolut.
Das ist so mein Gedanke dahinter immer, ja.
Absolut. Und ich bin gar nicht dafür, dass man jede Oper im zeitgenössischen Dress und mit Maschinengewehren auf dem Rücken aufführen muss.
Ja.
Was man leider, muss ich sagen, oft erfährt. Aber es gibt genug zeitgenössische Regisseure, die Kernwahrheit des Stückes suchen und als ästhetisch überzeugender Weise in unsere Zeit transformieren. Ja, da gibt es den Peter Konvitschny in Deutschland, der jetzt auch schon fast 80 ist, der ein ganz großer Meister dieser Kunst ist. Und da gibt es eine ganze Menge anderer auch. Und ich glaube, unsere Tosca-Inszenierung hier hat ein ähnliches Konzept. Es ist optisch sehr beeindruckend, ohne historisch zu sein.
Ja.
Ja, ich glaube, das Schlussbild könnte ein Bild aus dem James Bond sein. So stylisch, stilistisch und toll sieht das aus. Und ich glaube, das funktioniert, auch wenn man es nicht im Jahr 1800 spielen lässt.
Ja.
Weil das Drama, wie ich vorhin schon sagte, das Drama zwischen den drei Protagonisten ist ein menschliches Drama.
Das ist zeitlos, ja.
Und das ist eigentlich zeitlos. Ja. Liebe ist zeitlos, Verrat ist zeitlos, Eifersucht ist zeitlos, Gewalt. Ja,
ich glaube, es geht am Ende auch um Prioritäten oder den Fokus dabei. Also ich durfte mit Stefan Finke, mit dem Heldentenor Stefan Finke, ein Interview führen letztes Jahr. Da ging es um den Ring der Nibelungen, Wagner in Australien. Das war eine Riesenproduktion. Und da haben wir auch genau über diesen Aspekt gesprochen. Und er sagte halt auch, seiner Meinung nach, es ist wirklich ein schmaler Grat. Also sein Zitat war, Oper ist Musiktheater und Musiktheater, da geht's hauptsächlich um die akustische Erfahrung, das akustische Erlebnis. Und er kritisierte da halt den teilweise dann zu großen Fokus auf die Visuals, die ja heutzutage auch wirklich gefühlt unendlich sind in Zeiten von AI und neuester Technologie. Und dass man da einfach aufpassen muss, sich nicht zu verrennen. Also das deckt sich dann ja schon auch mit ihrer Einschätzung. Also das wirklich... da einfach den Fokus nicht zu verlieren, worum es dann geht am Ende bei Oper. Ich fand das ganz schön. Es ist Musiktheater und die Musik kommt zuerst und dann das Theater. Das war seine Sicht der Dinge, fand ich ganz schön zusammengefasst. Also,
da hat der Stefan, da hat er schon recht. Und ich meine, wenn man ihn singen hört und wie er mit dem Text umgeht und wie er den Text und die Stimme benutzt, um die Persönlichkeit oder die Rolle, die er verkörpert, miterlebbar zu machen. Das ist schon sehr, sehr überzeugend. Und die Komponisten, deren Werke wir aufführen, waren ja halt große Könner ihres Faches. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass 100-mal mehr Opern geschrieben worden sind in jeder stilistischen Epoche, als wir heute aufführen. Wir führen ja nur einen Bruchteil dessen auf, was in den vergangenen Jahrhunderten komponiert worden ist. Und wir führen es auf, weil die Musik eben so gut ist. Weil die Musik das Drama bedient, weil die Musik eine innere Qualität und Wahrheit hat, die eben auch zeitlos ist. Und es gibt leider Regisseure, die der Musik nicht vertrauen. Und meinen, man muss das visuell überladen oder alles nochmal erklären und ein drittes Mal erklären. Aber im Grunde genommen erzählt die Musik und das Orchester, die erzählen uns die Geschichte und die Sänger auf der Bühne.
Ja. Und diese Verbindung ist ja wirklich magisch. Und es gibt ja, wie Sie sagen, auch einen Grund, warum bestimmte Werke einfach heute, genauso wie vor über 100 Jahren, noch eine Verbindung herstellen zwischen Musikern und Publikum. Eine abschließende Frage für Sie, Herr Fritsch. Haben Sie eine ganz persönliche Anekdote oder vielleicht auch ein Erlebnis, das Sie speziell mit Puccini oder vielleicht sogar auch mit Tosca verbindet?
Ich darf zwei kurze
sehr gerne
anführen. Die erste Geschichte war ein Schockerlebnis für mich. Ich habe meine erste Stelle als Vocal Coach, also das nennt man Studienleiter oder Co-Repetitor am Opernhaus in Rostock bekommen. Da war ich 22 und das war auch eine Dirigierstelle. Also ich durfte auch dirigieren. Ein Jahr später wurde ich zur Armee, zur Nationalen Volksarmee einberufen. Da gab es ja kein Entkommen in Ostdeutschland. Verbrachte dort 18 Monate ziemlich ausschließlich in der Kaserne, weil wir hatten nicht viel Erlaubnis, da in Urlaub zu fahren oder Wochenende mal nach Hause zu gehen. Und dann kam ich nach 18 Monaten zurück und Tosca stand auf dem Spielplan. Und die Proben begannen und ich saß am Klavier und ich konnte nicht mehr Klavier spielen.
Oh Gott.
Weil ich habe anderthalb Jahre so gut wie nicht spielen können. Und Tosca ist ein schweres Stück zu spielen auf dem Klavier. Und ich dachte, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Und die Sänger, die haben mich angeguckt und sagten, was ist mit dir passiert? Du konntest doch schon mal besser Klavier spielen. Und da musste ich mich ans Klavier setzen und habe da jeden Tag 8 Stunden geübt, um meine pianistischen Fähigkeiten wieder aufzupolieren.
Oh Mann.
Es ging dann schon nach ein paar Wochen wieder. Ja. Also ich kann mich aber erinnern an den Schock, dass die Finger mir nicht mehr gehorcht haben.
Ja.
Das andere Erlebnis hat hier in Sydney stattgefunden und ich glaube, das war 2004 oder 2003. Da hatten wir eine Tosca-Produktion, eine wunderschöne John Copley-Produktion und die großartige australische Sängerin Joan Carden hat zum letzten Mal Tosca gesungen. Sie war wahrscheinlich Anfang, Mitte 60. Und zu erleben, wie diese großartige Künstlerin die Partie einer im Stück wesentlich jüngeren Frau, aber mit ihrer großen Erfahrung als Sängerin, als Darstellerin, als Künstlerin verkörpert hat, das war einmalig. Das war ganz großartig.
Ja.
Und das muss ich sagen, das habe ich tief bewundert und hat mir großen Spaß gemacht.
Und ich bin mir sicher, dass die Besucherinnen und Besucher ebenfalls sehr, sehr großen Spaß und sehr, sehr großes Vergnügen haben werden an der diesjährigen Inszenierung der Oper Tosca zum 100. Todestag des Komponisten Giacomo Puccini vom 25.06. bis Mitte Juli unter Ihrer Leitung hier in Sydney, am Sydney Opera House. Herr Fritsch, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.
Herzlichen Dank und alles Gute auch Ihnen.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.